Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Wurde der renommierte internationale Literaturpreis mehr nach politischen als nach literarischen Kriterien vergeben? Diesen Vorwurf erheben zwei Jurorinnen des Vorjahres in der Wochenzeitung Die Zeit. Und das zwei Wochen, bevor die neue Shortlist veröffentlicht wird. Als wollten sie die diesjährige Jury lautstark warnen. Unser erstes Thema. Dann besuchen wir das Berliner Humboldt-Forum und seine neue Ausstellung Hin und Weg, der Palast der Republik ist Gegenwart. Und wir waren bei einer Diskussion mit der südafrikanischen jüdischen Künstlerin Candice Brights in Saarbrücken, also in der Stadt, in der eine lange geplante Ausstellung von ihr im November abgesagt wurde. Der Grund: angebliche Äußerungen zu Israels Vorgehen in Gaza nach dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober. Seit 2009 wird der renommierte internationale Literaturpreis jährlich vom Berliner Haus der Kulturen der Welt und der privaten Stiftung Elementarteilchen vergeben. Dotiert ist er mit 35.000 Euro, davon gehen 20.000 an ein Werk der internationalen Gegenwartsliteratur und 15.000 an die deutsche Erstübersetzung. Kurz bevor am 30. Mai die aktuelle Shortlist veröffentlicht wird, gibt's jetzt von zwei ehemaligen Jurorinnen massive Kritik. Die Autorinnen Juliane Liebert und Ronja Othmann schildern in der am Donnerstag erscheinenden Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit, ist ja jetzt schon online zu lesen, wie sie die Diskussionen um die Preisvergabe im vergangenen Jahr als Jurorinnen erlebt haben. Tenor: Es ging um Politik, um Geld, um Weltanschauung, auch um Macht. Nur um eines ging es dann nicht mehr, um Literatur. Im Studio ist Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion. Guten Abend.
Guten Abend.
Das ist ja ein umfangreicher Artikel der beiden Autorinnen in der Zeit. Wie sehr gehen die beiden in ihrer Kritik ins Detail?
Das ist wirklich erstaunlich. Sie plaudern zum Teil sehr detailliert aus dem Nähkästchen. Sie erzählen zum Beispiel, dass sich die Jury bis zur Abschlussdebatte an die Bewertungskriterien, die das Haus der Kulturen der Welt aufgestellt hatte, relativ streng gehalten hätten. Also das heißt, sie hatten die Vorgabe, sich nicht an Nationalität, Religion, Ethnie, politischer Ausrichtung zu orientieren, sondern rein an der literarischen Qualität der Bücher. Aber dann sei eben plötzlich ein Umschwung hätte stattgefunden am allerletzten Tag, also an dem Tag, an dem über die 6 Bücher entschieden werden sollte, die dann auf die Shortlist kommen. Und da sei wie ein Damm gebrochen. Zum Beispiel hätte eine Frau in der Jury moniert, dass nun die 3 schwarzen Frauen auf der Liste quasi die allerwenigste Punktzahl bekommen hätten und darum keiner von ihnen auf der Shortlist gelandet sei, und wollte dann plötzlich die weiße Französin Mariette Navarros, die relativ hoch bepunktet war, rauswerfen. Auch Peter Nadasch sollte dann plötzlich gestrichen werden. Ja, und dann haben aber die beiden offensichtlich durchsetzen können, also die beiden Autorinnen dieses Artikels, dass wenigstens man sich darauf einigt, dass die beiden, also Navarros und Nadasch, wieder auf der Liste landen und die Liste dann eben von 6 auf 8 erweitert wird. Dann gibt es noch ein Detail, was ich sehr interessant und bemerkenswert fand. Es gab wohl dann am Ende nochmal einen Streit über den Preisträger, der am Ende ausgewählt worden ist, der französisch-senegalesische Autor Mohamed Sarr. Der ist nun von 2 weißen Übersetzern übersetzt worden und das wurde dann auch noch moniert. Also das sind nur einige der Details, die beiden da preisgeben.
Sie selbst, Stefanie von Oppen, waren ja im vergangenen Jahr dabei, als die Shortlist dann verkündet wurde. Wenn Sie daran zurückdenken, wie haben Sie das erlebt?
Ja, es ist ein bisschen seltsam, mit diesen neuen Informationen darauf zurückzublicken, muss ich sagen. Auf jeden Fall erinnere ich mich, dass ich irgendwie etwas an dieser Veranstaltung seltsam fand. Also erstens war ich natürlich überrascht, dass es 8 statt 6 Bücher waren, die da vorgestellt wurden. Und ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand das erklärt hat, warum das nun plötzlich so war. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass die Stimmung auf dem Podium irgendwie angespannt war und dass alles unglaublich politisch korrekt abging. Und am nächsten Tag hatten wir bei uns hier in der Lesart die Autorin und Jurorin Kuepam im Gespräch. Und dieses Gespräch war extrem oberflächlich. Also man hatte so das Gefühl, dass sie wirklich so gar nichts nach außen gelassen hat von dem, was da eben auch gerade in dieser Abschlussdiskussion besprochen worden ist.
Bisher gab es ja oft Kritik daran, dass die Jury selbst zu wenig divers besetzt seien. Das kann man der Jury des Internationalen Literaturpreises jetzt nicht vorwerfen. Wie ordnen Sie also ein, was da offensichtlich gelaufen ist?
Ja, für mich passt es in eine Zeit, in der eigentlich gute Absichten in einen Dogmatismus zu mutieren drohen, der dann auch wieder fast gefährlich ist und geradezu rassistische Züge annimmt. Also das ist ja genau das, was Othmann und Liebert dann diesem Gremium vorwerfen. Ja, und am Ende werden die Falschen abgestraft, wie eben zum Beispiel ein Peter Nadasch, der ja sehr, sehr gelitten hat unter dem ungarischen Regime und wirklich über jeden Verdacht erhaben ist, ein nicht politischer Autor zu sein zum Beispiel. Die beiden beschreiben da auch in dem Text, und das fand ich sehr interessant, sie hätten sich weniger als Literaturkritikerin als Literaturfunktionärin gefühlt. Und das erinnert irgendwie an ganz unangenehm an Systeme dieser Welt, die genauso funktionieren, dass da eben eine sehr gute Absicht dahinter steckt, die dann aber eben völlig seltsame Züge annimmt.
In zwei Wochen wird die Shortlist 2024 jetzt bekannt gegeben. Ist es doch irgendwie merkwürdig, dass die zwei Ex-Jurorinnen, die beide für dieses Jahr nicht mehr angefragt wurden, dass die gerade jetzt das öffentlich machen? Warum nicht schon längst vorher?
Ich glaube, sie haben wirklich die Absicht, diese Jury, die jetzt gerade tagt, zu beeinflussen. Und sie hoffen darauf, dass sie diesen Artikel lesen und sich davon auch ein bisschen leiten lassen. Und natürlich kriegt dieser Artikel auch deutlich mehr Aufmerksamkeit im Blick eben auf die Verleihung des Preises oder beziehungsweise die Nominierung der 6 Autoren in 2 Wochen. Und das könnte ich mir vorstellen, steckt dahinter. Interessant finde ich, dass sie in ihrem Artikel schon auch darüber reflektieren, dass es vielleicht die falschen Chöre finden könnte, das, was sie da schreiben. Also ich erinnere mich an den Deutschen Buchpreis vor 2 Jahren, als Kim de Lorison den Preis bekam und dann der Vorwurf von der AfD kam, das sei ja nur so entschieden worden, weil diese Person non-binär ist. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass es für sie eine echte politische Botschaft ist, die sie da weitergeben wollen. Und ich bin mir sicher, dass sie damit auch eine enorme Debatte auslösen werden.
Das Haus der Kultur in der Welt wird vom Auswärtigen Amt und von Kulturstaatsministerin Claudia Roth mitfinanziert. Roth ist auch Vorsitzende des HKW-Aufsichtsrates. Hat sie nach den Skandalen um die Documenta 15 und die vergangene Berlinale nun das nächste Problem? Und welche Folgen könnte diese Enthüllung für die diesjährige Preisvergabe haben?
Also ganz sicher hat sie das nächste Problem an der Backe. Und die Folgen könnten natürlich schon sein, dass denen nochmal ganz anders auf die Finger geguckt wird. Also dem Haus der Kultur und der Welt im Allgemeinen, könnte ich mir vorstellen. Aber eben auch insbesondere diesen Preis, der sehr renommiert ist und auch sehr hoch dotiert ist. Das wird nicht ohne Folgen bleiben. Da bin ich mir absolut sicher.
Scharfe Kritik an der Vergabe des Internationalen Literaturpreises. In der Wochenzeitung Die Zeit machen 2 ehemalige Jurorinnen öffentlich, wie die Entscheidung im vergangenen Jahr gelenkt wurde. Es ging, so heißt es, um Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, um Politik und nicht um Literatur. Stefanie von Oppen, besten Dank. Als im vergangenen November eine Ausstellung der südafrikanischen jüdischen Künstlerin Candice Bright in der modernen Galerie des Saarlandmuseums abgesagt wurde, da hat das auch international für Furore gesorgt. Grund für die Absage war, dass Bright sich angeblich nicht vom Terror der Hamas nach dem 7. Oktober distanziert hatte. Die Künstlerin bestreitet das bis heute. Im Saarland führte die Entscheidung der Absage zu heftigen Debatten über die Freiheit der Kunst. Heute Abend nun war Candice Bright zu einer Podiumsdiskussion eingeladen und hat erstmals selbst öffentlich Stellung nehmen können. Unsere Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer berichtet.
Ein blauer Samtvorhang im Saarbrücker Filmhaus, eine Frau ganz in Schwarz. Sie spielt Akkordeon bzw. sie versucht es. Die schrägen Töne nerven und es ist klar, diese Frau ist nicht gekommen, um Harmonie zu verbreiten. Candice Bright ist sauer. Im November vergangenen Jahres hat die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz auf Betreiben der saarländischen Kulturministerin Christine Streichert-Kliveau ihre Ausstellung in der modernen Galerie in Saarbrücken abgesagt.
My reputation and my integrity have been on trial in this city.
Mein Ruf und meine Integrität, sagt Candice Bright, wurden in dieser Stadt auf den Prüfstand gestellt. Seit die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz meine Ausstellung abrupt abgesagt hat, eine Ausstellung, die seit 3 Jahren in der Planung war. Diese Entscheidung war Folge von Panik und Angst.
The decision to cancel the exhibition was driven by panic and fear.
Die Entscheidung sei nämlich auf Grundlage eines rufschädigenden Presseartikels getroffen worden, den die betreffende Zeitung später per Gerichtsbeschluss revidieren musste. Das Schlimmste, so sagt Candice Bright, als sie jetzt das Akkordeon beiseite gestellt hat und mit ihrem Skript sehr allein vor diesem blauen Vorhang steht, sei gewesen, dass dies alles geschah, ohne dass sie je ein Wort dazu sagen konnte.
I was as such.
Es wurde mir nicht erlaubt, etwas zu meinem Fall zu sagen, bevor die Entscheidung getroffen wurde, die Ausstellung abzusagen. Noch hat mich das Museum seitdem zu einem privaten oder öffentlichen Dialog eingeladen. Jetzt, 6 Monate nach der Absage, konnte Candice Bright zum ersten Mal im Saarland Stellung nehmen. Auf Einladung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die nach eigenen Angaben lange suchen musste, bis sie mit dem Saarbrücker Filmhaus einen Ort für diese Veranstaltung fand. Man habe, so hieß es, auch eine Anfrage ans Kulturministerium gestellt, ob nicht jemand mit Candice Bright diskutieren wollte. Doch Fehlanzeige. Candice Bright schickte, so erzählt sie, eine Rechnung an das Saarlandmuseum, die aber sei ignoriert worden, weil nun die Ausstellung ohne rechtlich geltend zu machende Gründe abgesagt worden sei und dies klar gegen die Meinungs- und die Kunstfreiheit verstoße, will Candice Bright ihr Geld. Ich erwarte natürlich, bezahlt zu werden, genau wie es ausgemacht war, schriftlich über 3 Jahre hinweg, in mehreren Meetings, in Hunderten von E-Mails. Die Sache geht Candice Brights nahe. Sie sieht sich im Zentrum der Debatte darüber, was Juden und Jüdinnen in Deutschland sagen dürfen. Ob sie frei sind, darin gehe es im Kern, Israel für seine Politik im Gazastreifen zu kritisieren. Das werde als Antisemitismus gewertet, meint sie. Deutsche Politiker und Politikerinnen würden sich hinter der deutschen Staatsräson verstecken. Man stehe an der Seite von Israel. Jüdinnen und Juden müssten so leben, wie es die Deutschen vorschreiben.
They must live their Jewishness.
Sie müssen ihr Jüdischsein in Übereinstimmung leben mit einem Skript, das den ideologischen Interessen sowohl einer sehr rechten Regierung in Israel wie auch einer pro-jüdischen politischen Klasse in Deutschland entspricht. Ein Skript, in dem Juden als immerwährende Opfer ohne politische Kraft zu sehen sind und daher nie Täter sein können.
And could as such never be perpetrators.
So ernst es Candice Brights ist, sie wäre keine Künstlerin, wenn sie aus der Sache nicht auch ein Happening machen würde. Sie erklärt dem Saarbrücker Publikum, warum sie das Akkordeon mitgebracht hat. Es soll erinnern an Esther Bejarano, die 1924 im saarländischen Saarlouis geboren wurde und als eine der letzten Zeuginnen des Holocaust sich immer wieder gegen Antisemitismus und für eine lebendige Demokratie einsetzte. Ohne die Musik hätte sie Auschwitz nicht überlebt. Dass sie später aus Israel wieder nach Deutschland zurückkam, das habe, so sagt Candice Brights, damit zu tun gehabt, dass sie die Politik Israels nicht ertrug. Das Publikum im Saarbrücker Filmhaus ist der Künstlerin hörbar zugetan. In der auf ihren Vortrag folgenden Diskussion wird sie gefragt, ob sie das Geld, das ihr die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz also offenbar schuldet, nun einklagen will. Nein, sagt sie, erstmal nicht. Vielmehr hoffe sie weiterhin auf ein Gespräch mit der saarländischen Kulturministerin und sie will die Saarländerinnen und Saarländer jetzt einmal im Monat zu einer Demonstration animieren. Alle, die mitlaufen, sollen ihr Akkordeon mitbringen.
I would like to encourage you to join me.
Ich möchte Ihnen Mut machen, mit mir zu kommen, denn schließlich ist es im Interesse von jedem, der in diesem Bundesland lebt, sicherzustellen, dass Ministerinnen wie Frau Streichert-Clivaux nicht weiterhin Menschen ihre verfassungsgemäßen Rechte absprechen können.
Die Künstlerin Candice Brights heute Abend in Saarbrücken, für Fazit berichtete Anke Schäfer. An der Stelle des Berliner Humboldt-Forums, da stand es war einmal, der Palast der Republik. Die Asbestsanierung bis auf den Stahlrohbau und dessen Abriss 2008 bleiben wohl eines der großen Architekturtraumata der Bundesrepublik. Nun widmet das Humboldt-Forum dieser Geschichte eine Ausstellung. Hin und weg, der Palast der Republik ist Gegenwart. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat sich bereits umschauen können. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Ja, was genau meint denn dieser Titel, Hin und weg, der Palast der Republik ist Gegenwart, klingt nach so einer Art Wiedergutmachung.
Es ist auch, glaube ich, so ein bisschen eine Wiedergutmachung. Ich meine, der Abriss des Rohbaus, vor allen Dingen des Palastes der Republik, ist bis heute eine ganz umstrittene Angelegenheit. Und der Streit geht ja nicht nur darum, sondern der geht schon darum, ob überhaupt die Asbestsanierung, die eben zu diesem riesigen Stahlgerüst geführt hat, ob die überhaupt angemessen ist. Das ist schon eine hochpolitische Angelegenheit, wie man sich da verortet. Also ob man dafür oder dagegen ist. Ich meine, es ist völlig absurd, dass man über Asbest in dem Sinne politisch debattiert, weil diese Asbestsanierung war nach allem Rechten und nach allem Ingenieursregeln vollständig notwendig. Also es musste bis auf diesen Rohbau runter saniert werden. Da gibt es auch andere Bauten, wie zum Beispiel den Steglitzer Kreisel oder die Westberliner Oberstufenzentren. Die wurden alle bis auf den Rohbau runter saniert. Dann hat man sie entweder abgerissen oder eben stehen lassen, wie beim Steglitzer Kreisel. Aber diese Frage, wie man sich da positioniert, die ist ganz zentral und sie ist natürlich für das Humboldt-Forum von allergrößter Bedeutung. Einfach deswegen, weil es eben an diesem Ort steht, wo früher der Palast der Republik stand. Und das hat mir der Intendant Hartmut Dorgerle eben auch nochmal so erzählt.
Zum einen ist es wirklich eine Generation her. Da guckt man manchmal auf Dinge, die gerade in der Wendezeit passiert sind, nochmal anders. Und zum anderen ist der Palast der Republik ja geradezu zum Symbol oder zum Synonym dafür geworden, was man mit der DDR gemacht hat, was man mit Menschen in und aus der DDR gemacht hat, beziehungsweise wie sie sich fühlen. Und es geht sehr stark um Gefühle, es geht sehr stark auch um Enttäuschungen und Emotionen. Und da ist der Palast der Republik ein Erzählanlass und dem widmen wir uns hier.
Das heißt, es geht auch um die Aufarbeitung der Vereinigungsgeschichte, also um das Ost-West-Verhältnis?
Es geht auf jeden Fall immer darum, automatisch. Wobei das Tolle bei dieser Ausstellung, und das muss ich wirklich sagen, das finde ich sehr faszinierend, ist, dadurch, dass sie so viel Material liefert, bricht sie diese Ost-West-Erzählung auf. Die ist ja entstanden schon in den 1990er Jahren, die war immer sehr interessegeleitet. Also zum Beispiel Wilhelm von Bodin mit seinem Schlossbauverein hat das ganz gezielt eingesetzt. Wir sozusagen, die auf der richtigen Seite sind, und die Ostler, die für den Palast sind. Und hat das ganz gezielt eingesetzt, um seine Idee mit so einer Art Ja-Nein-Alternative durchsetzen zu können. Es gab die alte Gegenposition, die gesagt hat, ja, jeder, der im Osten ist, muss für den Palast der Republik sein. Und das ist schlichtweg Unsinn. Das haben sich die ganzen Forschungen inzwischen erwiesen. Das hat man eben auch bei dieser Ausstellung ganz toll herausgearbeitet. Und das hat mir die Kuratorin Anke Schnabel auch nochmal erzählt, die ganz, ganz intensiv darüber geforscht hat und mit ganz viele Interviews gemacht hat, über die Frage, wie sind die Leute mit diesem Palast verwachsen gewesen und welche Position hatten sie dazu eigentlich?
Wir wissen ja auch, dass Befürworterinnen sozusagen, die für den Erhalt des Palastes gekämpft haben, dass die aus dem Westen waren und gleichzeitig gibt es auch viele Menschen aus der DDR, die den Bau des Humboldt-Forums vorangetrieben haben und die für die Rekonstruktion waren. Insofern, so einfach aufteilen lässt sich das nicht. Zum Glück ist alles auch etwas komplexer.
Ja, und das ist ziemlich genau auch meine Erfahrung aus diesen doch vielen Jahren Debatte, die man beobachten konnte. Das eine ist natürlich, Oral History ist immer ein Problem. Man erzählt ja immer nur die Geschichte, die man selber erlebt hat und hat nicht unbedingt den großen Überblick dabei im Auge. Aber sie ist eben doch auch ein Indiz dafür, welche verschiedenen Positionen gab's. Und da merkt man dann eben ganz schnell, die Befürworter des Palasterhalts oder des Erhalts des Rohbaus letztlich, also um den Asbestbau ging es ja dann gar nicht mehr. Die wollten eben oft zum Beispiel einen weiteren Kunstraum haben. Oder sie wollten tatsächlich nur die Erinnerung an die DDR. Sie wollten vielleicht auch den Palast der Republik haben. Oder sie haben einfach die wahnsinnige Verschwendung von Energie und Material kritisiert, die durch diesen Abriss entstanden ist, der ja auch noch sehr, sehr unökonomisch war. Und die andere Seite hat eben gar nicht unbedingt an Preußen gedacht, sondern die haben auch an den schönen Stadtraum gedacht. Oder die haben daran gedacht, ja, dieser Palast der Republik war fürchterlich. Ich bin in dem niemals gewesen, weil das war für mich ein Symbol der Unterdrückung. Das heißt, diese Vielfalt von Ebenen, die kann man wirklich ganz toll in der Ausstellung erleben. Ganz im Zentrum ist nämlich ein großes Podium aufgebaut und an diesem Podium sind diese ganzen Interviews zu hören. Das ist ganz faszinierend gemacht.
Ich vermute mal, dass für die, die den Palast der Republik erlebt haben, vermutlich nicht so viel Neues zu erleben ist in der Ausstellung, oder? Ist das vor allen Dingen für die anderen?
Also es ist auf jeden Fall ganz klar für diejenigen, die den erlebt haben, in dem Sinne ja ein Déjà-vu. Andererseits muss man sagen, das Ganze ist 35 Jahre her. Also um den Palast richtig erlebt zu haben, muss man jetzt schon mittleren Alters sein.
Weil er schon vor dem Abriss geschlossen war.
Weil er vor dem Abriss geschlossen wurde. Er wurde am 19. September 1990 eben wegen der Asbestgefährdung geschlossen. Sabine Bergmann-Pohl, die damalige Vorsitzende der Volkskammer, hat das ganz toll heute noch erzählt, wie eben de Maizière bei ihr anrief, also der damalige Ministerpräsident, der erste und auch einzige demokratisch gewählte Ministerpräsident der DDR und sagte, ja, ich habe hier die Unterlagen von der Gesundheitsbehörde, wir müssen sofort schließen, ihr müsst sofort raus. Und sie dann überlegt hat, ja, eigentlich ist das doch Unsinn, wir regieren nur noch 4 Wochen. Die 4 Wochen werden wir auch überleben in diesem Haus. Andererseits eben, ich habe die Verantwortung für die Leute und kriege dann auch den großen Ärger. Also das war eine ganz intime, ja, wie gesagt, es ist oft eine sehr intime Angelegenheit. Man erlebt ganz, ganz tolle Kunstwerke, die man eben nicht unbedingt kennt. Einfach deswegen, weil man den Palast der Republik nicht kennt. Man erlebt die tolle Ausstattung, auch diesen Widerspruch zwischen supermodernem Pop-Design, das vorhanden war, und dann so ganz nickeligen kleinen bürgerlichen Kaffeetässchen. Also es ist unglaublich, die Widersprüchlichkeit innerhalb des Palastes selber, die eben bei dieser Ausstellung wirklich sehr, sehr gut rauskommt, inklusive eines ganz, ganz tollen Modells des Stahlbaus, der eben vom Asbest bereinigt werden musste aus der Fabrik von Niesky, mit dem die damals Werbung gemacht haben, international. Und wo man mal wirklich sehen kann, ja, das ist einfach eine großartige Konstruktion gewesen.
Gibt es denn überhaupt noch bauliche Reste vom Palast der Republik?
Ganz, ganz wenige. Also es gibt das, was die Leute mitgenommen haben oder geschenkt bekommen haben. Ich habe sowas auch zu Hause. Ah. Mir haben Bauarbeiter damals Schrauben geschenkt und so ein kleines Stück Marmor und ein bisschen Fußboden. Also so eine Sammlung gibt es übrigens in der Ausstellung auch, so eine kleine Kiste, die da drin liegt. Aber insgesamt gibt es keine großen Baureste mehr, einfach deswegen, weil die alle beseitigt wurden für den Palast, für den Bau des Humboldt-Forums. Und ja, Hartmut Doggerlo sagte das auch ganz konsternierend.
Wir stehen zwar auf Teilen der Weißen Wanne, aber im archäologischen Keller, wo es eigentlich um die Schlossreste geht, da gibt es einen großen Graben für die Fernwärmeleitung für den Palast der Republik. Also insofern ist er da, aber statisch würde das Humboldt-Forum nicht existieren, wenn es nicht den Palast der Republik gegeben hätte.
Hartmut Doggerlo über die neue Ausstellung im Berliner Humboldt-Forum. Hin und weg, der Palast der Republik ist Gegenwart. Fürs Publikum ist sie ab Freitag geöffnet bis zum Februar 2025. Ergänzt übrigens um ein Theaterspektakel. Bau auf, bau ab heißt das. Hat ebenfalls am Freitagabend Premiere. Nikolaus Bernau, besten Dank.
War eine Freude.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Neugebauer.
Der Verein Aachener Friedenspreis zeichnet in diesem Jahr die Initiative Omas gegen Rechts aus. Außerdem wird eine Jugendinitiative auf dem Balkan geehrt. Ingo Wagner.
Die schnell wachsende Bewegung Omas gegen Rechts sei inzwischen ein vertrauter Anblick auf vielen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Bei den bundesweiten Kundgebungen nach den Enthüllungen über ein Treffen von AfD-Politikern in Potsdam waren nach eigenen Angaben bereits bundesweit 30.000 Omas dabei. Der zweite Preisträger, die Jugendinitiative für Menschenrechte, bietet in Serbien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina Programme für Jugendliche an. Ziel der Initiative ist es, junge Menschen über die grausamen Kriege im ehemaligen Jugoslawien in den 90er Jahren aufzuklären und damit eine echte Vergangenheitsbewältigung zu betreiben.
Eine originelle Mischung aus politischem Realismus, Humanismus und liberalem Idealismus, in dem die Werte der Freiheit, der Menschenrechte, der Toleranz und des Schutzes der Institutionen das grundlegende Anliegen sind. So beschreibt die spanische Jury das Werk des kanadischen Intellektuellen Michael Ignatieff. Darum erhält er den Prinzessin von Asturien-Preis für Sozialwissenschaften 2024, wie die Jury heute mitteilte. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis ist einer von 8, die jährlich in Bereichen wie Kunst, Kommunikation, Wissenschaft und Sport verliehen werden. Die Preisverleihung unter der Leitung von Prinzessin Leonor von Spanien findet jedes Jahr im Herbst im nordspanischen Oviedo statt. Mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler haben ihre Teilnahme am Musikfestival Great Escape in der britischen Stadt Brighton abgesagt. Dies ist Teil einer Kampagne gegen den Sponsor der Veranstaltung, die Barclays Bank, wie die britische Zeitung The Guardian berichtet. Diese behauptet, dass die Barclays Bank ihre Investitionen in Rüstungsunternehmen, die mit Israel Handel treiben, erhöht hat. Zu denjenigen, die sich dem Protest angeschlossen haben, zählen demnach unter anderem der Sänger Jarvis Cocker und der Musiker Brian Eno. Das Great Escape Festival, bei dem rund 500 Künstlerinnen und Künstler an verschiedenen Orten in Brighton auftreten, gilt als ein Karrieresprungbrett. Aufgrund des in den letzten Monaten auf einen rekordhoch gestiegenen Goldpreis sorgen sich britische Experten um die Sicherheit von wertvollen Kunstwerken. Auslöser ist ein Diebstahl in der vergangenen Woche, bei dem aus dem Ely Museum in der britischen Grafschaft Cambridgeshire 2 Schmuckstücke aus Gold gestohlen wurden. Der Armreif und der gedrehte Halsreif stammen aus der Bronzezeit und haben in ihrer jetzigen Form umgerechnet einen Wert von über 250.000 Euro. Befürchtet wird, dass die Artefakte eingeschmolzen werden könnten. Jedoch dürfte sich der Verkauf schwierig gestalten, da es sich um eine ungewöhnliche Legierungszusammensetzung für modernes Gold sowie dann unmarkiertes Gold handelt. Der Diebstahl sollte ein Weckruf für höhere Sicherheitsvorkehrungen in Museen sein, so die Experten weiter.
Gemeinnütziger Journalismus ist mittlerweile eine wichtige Säule in unserer Medienlandschaft. Zum Beispiel kamen die im Januar veröffentlichten Enthüllungen vom Geheimtreffen rechter Protagonisten in Potsdam weder vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch von den traditionellen Printmedien, sondern von Korrektiv, einem gemeinnützigen Medium. Neben Netzpolitik.org eines der ersten Medien dieses neuen Typs. Doch das sind nur die prominentesten Vertreter einer Vielzahl junger Medien, die angesichts sinkender Printauflagen, geschlossener Lokalredaktionen und zunehmender Desinformation immer wichtiger werden. So hat das Blog Der Volksverpetzer immer wieder Fake News und rechte Verschwörungsmythen mit Faktenchecks widerlegt, wurde mehrfach für seine Arbeit ausgezeichnet. Doch nun wurde dem Volksverpetzer die Gemeinnützigkeit entzogen. Was das bedeutet, möchte ich mit dem Korrektivgründer David Schraven besprechen. Hallo, guten Abend, Herr Schraven.
Guten Abend.
Hat Sie das überrascht, dass dem Volksverpetzer die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde?
Also wir vom Forum Gemeinnütziger Journalismus, das ist der Zusammenschluss von vielen gemeinnützigen Medienunternehmen, zu denen auch Korrektiv gehört. Wir haben das lange befürchtet, dass sowas passieren wird, weil wir eben keine Rechtssicherheit haben, sondern im Gemeinnützigkeitsrecht ziemlich alleine gelassen werden. Deswegen hat es mich nicht wirklich überrascht. Es war klar, früher oder später wird es eine Institution treffen und jetzt eben den Volksverpetzer.
Was ist denn die Begründung für die Aberkennung?
Im konkreten Fall des Volksverpetzers geht es individuell auf die eigene Organisation jeweils zugeschnitten darum, dass der zu journalistisch sei, zu journalistisch arbeiten würde und damit seinem eigentlichen Zweck nicht nachkomme oder sich von diesem zu weit entfernt habe. Das ist eben das Besondere beim gemeinnützigen Journalismus. Journalismus selbst ist nicht gemeinnützig, steht nicht im Katalog der gemeinnützigen Zwecke. Von daher kann das nicht gemeinnützig sein. Beim Volksverpetzer war der gemeinnützige Zweck die Förderung der internationalen Gesinnung durch Bekämpfung von Desinformation. Das wurde bisher gemeinnützig anerkannt und dann aufgrund einer Entscheidung eines Finanzamtes eben nicht mehr. Und so einfach kann ohne Rechtssicherheit halt Gemeinnützigkeit verschwinden.
Die Gemeinnützigkeit spielt in den meisten Geschäftsmodellen der gemeinwohlorientierten, nicht kommerziellen Medien eine große Rolle. Es gibt erhebliche Steuererleichterungen, auch Spenden an diese Medien sind steuerlich absetzbar. Und der Volksverpetzer finanziert sich ja fast ausschließlich über Spenden. Wenn er nun womöglich mehrere 10.000 Euro an das Finanzamt zurückzahlen muss, denn diese Aberkennung ist rückwirkend, bedeutet das dann das Ende?
Es sind auf jeden Fall schwierige Zeiten. Der Volksverpetzer selbst hat jetzt gesagt und klargestellt, dass er auf jeden Fall weitermachen kann und wird. Das hat damit zu tun, dass die Medienmacher im gemeinnützigen Bereich eigenmotiviert sind, sehr stark eigenmotiviert sind. Die machen auch weiter in der Regel ohne Geld. Aber es wird halt schwieriger, die Angebote werden geringer, die Durchhaltefähigkeit, die Resilienz dieser gemeinnützigen Unternehmen wird halt geschwächt. Deswegen, ich glaube ziemlich sicher, der Volksverpetzer wird weitermachen, aber er wird es schwerer haben zu überleben.
Sie haben es gesagt, der Journalismus an sich ist nicht gemeinnützig. Die Anerkennung eines Mediums hängt davon ab, ob es sich auch anderweitig engagiert, also in der Bildungsarbeit, dem Verbraucherschutz oder für Kunst- und Kulturförderung. Ist der aktuelle Fall des Volksverpetzers also jetzt ein exemplarischer? Wird das in der Folge jetzt auch anderen gemeinnützigen Medien passieren, wenn sie nicht nachweisen können, dass sie sich auf andere Art und Weise gesellschaftlich engagieren?
Genau. Das droht ganz massiv. Das Spannende ist, das droht nicht den größeren Organisationen, zumindest nicht nach meiner Einschätzung. Weil die großen gemeinnützigen journalistischen Organisationen, die sind in der Regel schon länger da, existieren schon länger, haben viele Prüfungen hinter sich. Von daher sind da die Modelle ziemlich stabil. Bei Korrektiv beispielsweise haben wir Volksbildung als Zweck. Wir haben die Förderung von Kunst und Kultur als Zweck. Wir haben die Jugendhilfe als Zweck. Das sind alles gemeinnützig anerkannte Zwecke und wir erfüllen diese Arbeit auch in vielen, vielen Bereichen. Aber bei kleineren Neugründungen, da wird es halt sehr, sehr schnell sehr, sehr hakelig. Und gerade diese kleinen Neugründungen vor Ort, lokaljournalistische Angebote, die sind halt so wichtig, weil in vielen Orten Lokaljournalismus kaum noch möglich ist, weil da der Markt zerfallen ist. Mhm. Wir bereiten gerade mehrere Studien vor, wo man erkennen kann, wie groß die Nachrichtenwüsten mittlerweile im lokalen Bereich sind. Und wenn man die wirklich sieht, wo es keine Redaktionen mehr gibt oder nur noch zusammengewürfelte Redaktionen, die nicht mehr inhaltlich arbeiten können, dann wird einem Angst und Bange.
Wie gerade zuletzt bei den Nürnberger Nachrichten.
Genau, zum Beispiel da. Oder wir haben eine Studie gehabt in der Kontext-Wochenzeitung. Da konnte man sehen, wie stark in Baden-Württemberg, einem reichen Bundesland, die Medienlandschaft zurückgeht. Wir haben da wirklich Nachrichtenwüsten, wo keine Lokalberichterstattung mehr stattfindet. Und die Konsequenz, wenn ich das noch sagen darf, die ist halt katastrophal. In diesen Orten geht die demokratische Beteiligung zurück, die Korruption steigt und die Misswirtschaft steigt und damit auch die Unzufriedenheit mit der Demokratie.
In einer Petition fordert das Forum Gemeinnütziger Journalismus jetzt von der Ampelregierung, ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einzulösen, nämlich Rechtssicherheit für gemeinnützigen Journalismus zu schaffen. Was genau wären dafür jetzt nötige Schritte?
Eigentlich ist alles sehr, sehr einfach und sehr klar. Die Ampelkoalition hat im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass sie den gemeinnützigen Journalismus rechtssicher stellen will. Seit Beginn der Koalition ist aber nichts passiert. Also es wurden ein paar Zettel hin und her geschrieben, aber es wurde keine Entscheidung gefällt, es wurde keine Gesetzesinitiative gestartet. Und eigentlich müssen die nur beschließen, im Rahmen des Jahressteuergesetzes zum Beispiel, dass das Gemeinnützigkeitsrecht um die Zeile, um die zwei Worte gemeinwohlorientierter Journalismus ergänzt wird. Dann wäre Journalismus genauso gemeinnützig wie Schachspiel oder Modellflug.
Und gibt es Zeichen, dass das noch passiert?
Die Koalition versucht gerade, eine untergesetzliche Lösung zu finden. Das bedeutet, einen Anwendungserlass zu verfassen, in dem gesagt wird, dass Gemeinnützigkeit im Journalismus möglich ist. Nur damit öffnet man wieder den ganzen Finanzämtern dieser Welt Möglichkeiten zur Auslegung. Und genau das ist die Rechtsunsicherheit, dass halt alle möglichen Finanzämter zu anderen Bewertungen kommen und damit am Ende des Tages halt gar nichts gewonnen ist, sondern noch mehr Konfusion herrscht und irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, die nicht nachvollziehbar sind.
Korrektivgründer David Schraven über die prekäre Lage gemeinnütziger Medien. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Schraven.
Danke und gute Nacht.
Es ist eine Kinowoche mit Filmen großer europäischer Schauspielstars. Der Italiener Pier Francesco Favino zum Beispiel ist bekannt aus Filmen wie Nostalgia oder Il Traditore als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra. Derzeit der international bekannteste italienische Star. Jetzt kommt er mit dem großen Familiendrama Der Kolibri ins Kino an der Seite von Berenice Bejo, Laura Morante und Nanni Moretti. In Italien lief er schon sehr erfolgreich. Ab morgen nun also auch in Deutschland im Kino. Jörg Taschmann, das ist ja die Verfilmung eines Romans von Sandro Veronesi. Wer steckt denn hinter dem Spitznamen Der Kolibri?
Also wir lernen Marco kennen als einen erfolgreichen Arzt und in seiner Kindheit hat man ihn immer Kolibri genannt, weil dieser Vogel steht irgendwie dafür, dass er eigentlich keine Veränderung mag und alle Energie darauf verwendet, immer am selben Ort zu bleiben. Und dann gibt es sehr viele Rückblenden und man sieht ihn als Jugendlichen, wo er in die Nachbarin verliebt war, die ihren Sommer immer in Italien verbracht hat, weil die Französin ist und Luisa heißt. Und von dieser großen Liebe hat er sich eigentlich sein Leben lang nie erholt und auch nie frei machen können. Und die Erwachsenen, Marco und Luisa werden dann eben von Pier Francesco Favini und Berenice Bejo gespielt und das ist irgendwie ein Paar, was nie wirklich ein Paar werden konnte und die spielen das auch sehr, sehr vielschichtig und sehr emotional.
Ho provato a concentrarmi sulla mia vita. La tua presenza mi confonde. Also hier hört man die beiden am Rande eines Ärztekongresses und Marco sagt zu Luisa, er denkt jeden Tag an sie und sie sagt, sie kann sich das nicht mehr leisten, weil immer wenn sie eine neue Beziehung zu einem neuen Mann eingeht, denkt sie an Marco und vergleicht die Männer mit Marco, obwohl sie ja mit Marco nie wirklich eine Beziehung hatte und deswegen gewinnt Marco dann immer. Und hier hat man die beiden eben gehört und Marco hat eine andere Frau geheiratet, die psychisch labil ist und dann bekommt er eines Tages Besuch vom Psychiater seiner Frau, der ihn warnt, er sei, also Marco sei in Gefahr und den wiederum spielt Nanni Moretti in einer kleinen herrlichen Nebenrolle mit dieser pastoralen, sehr seriösen Art und man merkt dann eben, dass bei dieser Familie hinter dieser bürgerlichen Oberfläche sich Tragödien und Geheimnisse verstecken und die Regisseurin Francesca Archibugi zeigt das eben über einen Zeitraum von 30, 40 Jahren, weil es beginnt eben in den 70er Jahren, als sie noch Jugendliche sind und dann werden die Hauptfiguren eben auch von anderen Darstellern gespielt.
Kann und will man sich mit diesen Figuren identifizieren oder ist das doch eher ein großes Melodram?
Das hängt natürlich immer ein bisschen mit der, wie man das als Zuschauer auffasst, ob man sich gerne packen lässt oder ob man das dann alles ablehnt. Das ist ein sehr hochemotionaler Ritt durch die Zeit und es gibt einen ganz starken Hang zum Melodrama. Es gibt Selbstmord, tragische Todesfälle, unerfüllte Lieben, Familiengeheimnisse und Lebenslügen und eigentlich sind das alles Gründe, dass man den Film eigentlich gar nicht sehen will, aber trotzdem bleibt er bei aller Tragik und vor allem auch durch diesen großartigen Cast, wie ich finde, lange sehr sehenswert und man sieht gleich mehrere Generationen von Schauspielerinnen und Schauspielern des italienischen Kinos, nämlich auch Jungstars wie Benedetta Porcaroli, die man aus der Netflix-Serie Baby kennt, oder Fontine Peluso, die gerade in Der Zopf zu sehen war, den man in den Kinos gesehen hat. Und daneben eben so gestandene Stars wie Laura Morante, Nanni Moretti oder eben auch die Französin Bérénice Bejo. Und ja, das ist manchmal zu tragisch, es ist einfach manchmal zu viel. Und es gibt einen ganz überflüssigen Epilog, wo die dann alle schrecklich gealtert sind und mit wirklich unnötigen Perücken da rumlaufen. Und dennoch ist es ein Film, der mich irgendwie gepackt hat. Und es ist so ein sinnliches, pralles Gegenstück, finde ich, zum deutschen Familiendrama Sterben, weil in Sterben ist alles so deutsch und düster und alle leiden und haben nicht mal mehr Freude am Sex. Und hier bei der Kolibri geht es wenigstens in die Vollen. Die leiden zwar auch, aber irgendwie mit so viel mehr Freude, dass mich der Film emotional eher angesprochen hat, obwohl Sterben vielleicht als Film der besser gemachte Film ist.
Der Kolibri, also neuer Film aus Italien. Auch aus Dänemark kommen international erfolgreiche Stars mit einem neuen Film ins Kino. Nikolai Coster-Waldau ist bekannt aus Game of Thrones und Kim Bodnia aus der Fernsehserie Die Brücke. 30 Jahre nach ihrem Durchbruch, also ihrem gemeinsamen Durchbruch mit dem dänischen Horrorfilm Nightwatch, sind die beiden nun auch in der Fortsetzung zu erleben. Nightwatch Demons Are Forever. Nightwatch von Ole Bornedal begründete die Karrieren, kann man sagen, einer ganzen Generation dänischer Schauspielerinnen und Schauspieler. Jörg Taschmann, das war ein kleiner Horror-Thriller. Sollte man das Original kennen?
Ich würde sagen, man hat einen Mehrwert, wenn man das Original kennt und falls man es in der Zwischenzeit vergessen hat, kann man sich es auch gerne wieder anschauen. Ich finde, die beiden Filme funktionieren als Kombi wirklich sehr gut und diesem Thriller damals von 1994 ging es ja um Martin, einen jungen Studenten, der als Nachtwächter im Krankenhaus arbeitet, wo sich ein Frauenmörder rumtreibt und der eben auch die Freundin verfolgt hat und gepeinigt hat und die beiden dann entführt hat und nun in dieser Fortsetzung ist es Emma, die Tochter von Martin und seiner damaligen Freundin, die 30 Jahre später den Mörder in einer Einzelzelle besucht und ihm vorwirft, er habe ihre Familie zerstört und die übrigens auch denselben Job wieder annimmt, den ihr Vater 30 Jahre vorher angenommen hat. Und für Ole Bornedal war das der Grund, die Geschichte neu aufzugreifen, weil ihn hat eigentlich dieses dunkle Familiengeheimnis besonders interessiert, weil er meint, damit kann man sich in vielen Familien identifizieren.
And the follow-up needed to be as strong as philosophical background as the first movie. And not until I found the key, and the key was the secret within all families. The white elephant in every family, that is, you know, we all know, we can all connect with that.
Aber ein Mörder gibt's diesmal doch auch und gruseln soll man sich auch, oder?
Ja, natürlich. Es bleibt trotzdem auch diesmal wieder so eine Art Horror-Thriller, der dann immer bedrohlicher wird zum Finale hin. Und Ole Bornedal hat mir im Interview dann gesagt, dass er sich eigentlich für klassische Horrorfilme überhaupt nicht interessiert. Und ihm geht's dann wirklich darum, dass er diese Horrorelemente nimmt, um als Folie für zwischenmenschliche Beziehungen, die dann unter Druck geraten. Was passiert zwischen Menschen, die sich eigentlich nahestehen, wenn plötzlich ein Psychopath oder Killer da mitmischt? Und der neue Film, wie ich finde, lebt eben vor allem wieder von diesem Casting. In der Hauptrolle spielt die eigene Tochter mit von Ole Bornedal, Fanny Leander Bornedal, die macht das sehr, sehr schön, finde ich, sehr, sehr bewegend und ist eigentlich der Motor des Films. Der erste Film war so ein klassischer Männerfilm um große Jungs, die eigentlich nur Dummheiten im Kopf haben. Und der zweite hier ist dann auf eine interessantere Art und Weise eher auf die Frauenfiguren fokussiert. Aber mir hat es eben auch Spaß gemacht, Nikolai Walder-Kostei mal in einer ganz anderen Rolle zu sehen, hier eben als emotionales, schlaffes Wrack, der all seinen Lebensmut verloren hat. Und das kann er eben auch gut. Und zum Schluss kommt auch noch Kim Bodnia wieder in diesen Film herein, der dann eben sehr viel emotionaler agiert. Also es ist auch hier eher ein Schauspielerfilm, würde ich sagen. Man kann dieses Sequel eben durchaus sehen. Es ist aber so ein Film nur für den Augenblick. Eine große Nachhaltigkeit geht davon nicht aus.
Nightwatch, Demons Are Forever und Der Kolibri, zwei neue Filme, die am Donnerstag in die deutschen Kinos kommen, vorgestellt von Jörg Taschmann. Danke.
Sehr gern.
Und ums Kino geht's auch in den gedruckten Feuilletons vom Donnerstag. Florian Werner bahnt ein paar Pfade.
Haben Filme einen Sinn in dieser desolaten, brutalen, traurigen Welt? Ist es okay, sich vor der nächsten Szene eine Linie Koks reinzuziehen? Das sind so Fragen, die der Film Le Deuxième Acte stellt, mit dem gerade das Festival in Cannes eröffnet wurde. Wie Katja Nikodemus in der Zeit schreibt, passe der Film ganz hervorragend zu einem Festival, das seinerseits eine einzige surreale Selbstüberhöhung sei. Außerdem gehe es in dem Film auch ums Filmemachen. Nikodemus: Regie bei dem Film im Film führt eine per Laptop zugeschaltete KI. Der virtuelle Regisseur wird von den Schauspielern kritisiert und hofiert, was zu einer weiteren Frage führt: Kann man der KI in den Arsch kriechen, wo sie doch gar keinen Arsch hat? Nein, hat sie nicht? Ganz sicher? Schließlich haben sogar Schiffe ein solches Körperteil, was den amerikanischen Schriftsteller Gary Steingart zu einer besonderen Odyssee inspiriert hat, wie er Hannes Stein in der Welt erzählt. Ich sah auf Twitter, dass jemand ein Bild von einem lächerlichen Schiff veröffentlichte. Es war der Arsch von dem Schiff und er war mit schrecklichen Dingen gefüllt. Und ich twitterte: Ich schreibe was darüber, wenn mir vorher gesagt wird, welcher Grad von Sarkasmus erwünscht ist. 10 Minuten später rief mich mein Redakteur an und sagte: Mach mal. Also begab sich Steingart, der in St. Petersburg aufgewachsen ist, an Bord und erlebte erwartungsgemäß schreckliche Dinge. Nehmen wir das Essen. Es erinnerte mich an Jalta. Jalta war in der Sowjetunion das Florida der Russen. Und meine Mutter schmuggelte mich in ein Hotel, wo sich Angehörige der Partei verlustierten. Daran erinnerte mich das Essen an Bord. Nichts sah aus wie das, was es war. Ich habe Steak gegessen. Ich glaube nicht, dass es aus Rindfleisch bestand. Ich glaube, es war das Fleisch von einer fremden, uns noch unbekannten Tierart. Immerhin, eine frohe Botschaft hat Steingart doch noch. Wenn eines Tages die Welt untergeht, die Passagiere an Bord dieses schwimmenden Monstrums werden die Katastrophe überleben. Denn dieses Schiff kann einen Tsunami überstehen, einen Atomschlag, alles. Es ist die Kakerlake unter den Schiffen. Eine wenig tröstliche Einsicht, mit der wir abschließend in Europa vor Anker gehen. Genauer gesagt, bei der Frage, ob die Europäische Union eine Nuklearmacht werden sollte. Bernd Greiner positioniert sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung deutlich. Der Rubikon scheint überschritten, zumindest rhetorisch. In die aufgeregten Rufe nach noch mehr, noch besseren und noch kostspieligeren Waffen drängt die Forderung nach einer atomaren Großmacht Europa. Nicht mehr von den Hinterbänken, sondern von prominenter Seite. Und damit erlebt auch ein altes Zauberwort seinen zweiten Frühling: Abschreckung. Und ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode. Warum Wahnsinn? Welche Methode? Da Nuklearwaffen aufgrund ihrer immensen Zerstörungskraft für den militärischen Einsatz ungeeignet seien, liege ihr Wert allein in der politischen Funktion, einer gegnerischen Macht mit ihrem möglichen Einsatz drohen zu können. Allerdings bestehe stets die Gefahr, dass diese Drohkulisse eine Eigendynamik gewinnt, zumal wenn der Gegner schwer einzuschätzen ist. Greiner warnt: Unkalkulierbarkeit mit einer Strategie zu begegnen, die ihrerseits nicht gänzlich kalkulierbar sein darf, um überhaupt Erfolg zu haben, ist eine merkwürdige Form politischer Logik. Sie impliziert, ein Problem mit den Mitteln lösen zu können, die es verursacht haben. Wer sich dieses Spiel weiter leisten will, riskiert, irgendwann darin umzukommen.
Florian Werner mit der Kulturpresseschau und das war Fazit mit Britta Bürger.